Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Bestimmt kennt ihr folgendes Problem. Um für euren Filmabend auf Nummer sicher zu gehen, lasst ihr die Gesellschaftssatire sowie den Sci-Fi-Thriller links liegen und greift zum Horrorfilm. Und dann der Schock, schon wieder ein Zeitschleifenfilm. Immer wieder entpuppen sich harmlose Spielfilme als Murmeltier im Schafspelz. Glück für uns, denn das ist genau unsere Baustelle. Und mit Palm Springs gibt es einen Kandidaten, der das Ganze als bunte Rom-Com verpackt. Setzt der Film neue Akzente oder dreht er sich im Kreis? Wir sagen, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Yeah.
Yeah. Palm Springs haben wir uns ausgesucht als neue Review und zwar, und da komme ich direkt zum Intro, der war bei Ronny an meiner Seite hier in seiner Top 10 aus 2020.
Nicht nur in
und
der
das
Top
tut mir
10.
Leid, denn ja.
Top 5 und da auf Platz 3.
Ich wollte ja eigentlich nur darauf hinaus, dass es auch zwei Top-10-Sendungen gibt von uns. Aber ja, ihr könnt quasi die erste skippen, ihr könnt direkt zur zweiten gehen, weil Ronny hat es richtig gesagt, die sind in den Top 5. Genau, und damit bist du ja eigentlich raus heute hier, ne? Weil du hast dich ja dann quasi schon geoutet, ob das Ganze hier gut ist oder nicht, oder?
Ja, ich habe mich geoutet, in der Tat, ja. Aber ich möchte gleichzeitig Veto einlegen, es macht natürlich keinen Sinn, die erste Spezialfolge mit den Plätzen 10 bis 6 zu skippen.
Genau, finde ich nämlich auch.
Ihr müsst sinngemäß beide hören und es wird kontrolliert.
Aber deswegen habe ich Top 10 gesagt. Ja, nein,
Palm
aber
Springs, genau bei mir auf Platz 3 und ich habe schon ein bisschen quasi gespoilert, warum ich den gut fand. Und ähnlich wie vor 2 Jahren, wo dann plötzlich bei uns auf dem Plan stand, hey, American Animals hat sich spontan hier in die Top 10 verkrümelt, lass mal eine Review machen, ist es jetzt ein bisschen ähnlich gelagert.
Genau, bei mir ist er nicht in den Top 10 gelandet. Würden wir Top 20 fahren, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da seinen Platz findet. Oder vielleicht auch nicht. Und die Probleme, die ich dann im Zweifel damit hatte, ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass wir die heute hier erfolgreich herausgearbeitet bekommen.
Na, da bin ich doch mal gespannt auf jeden Fall.
Genau. Du hattest jetzt schon eingangs gesagt, ganz kurz, ist quasi ein Murmeltier im Schafspelz, hast du, glaube ich, gesagt.
Mhm.
Bedeutet, das Konzept kennt man schon. Aber vielleicht sagen wir noch kurz 3 Sätze zum Film selber und auch zur Synopsis.
Oh, Synopsis. Hast du mich da jetzt quasi schon reingedrängt?
Na, so ein bisschen. Du bist ja immer derjenige, der die hier fehlerfrei rezitiert. Immer.
No pressure, ja. No pressure. Na komm, dann fangen wir hier direkt mit der Synopsis an. Um was geht's bei Palm Springs? Sarah, gebrandmarkt als schwarzes Schaf der Familie, darf im kalifornischen Outback die Trauzeugin ihrer jüngeren Schwester mimen. Eine perfekt durchorganisierte Hochzeit passt allerdings wenig in ihr Lebensbild, hat sie doch die eigene Suche nach der großen Liebe bereits verworfen. Nach einer verkorksten Hochzeitsrede lernt sie Niles kennen, der sie auf andere Gedanken bringen soll. Doch schnell wird klar, dass der laxe Casanova ein ernsthaftes und zugleich elementares Problem hat und dieses auch auf Sarah übergeht. Und so kommt es, dass sie ab sofort den gleichen Tag immer wieder von vorn erlebt. Sarah und Niles wollen der Zeitschleife entkommen, müssen dabei aber erst einmal ihre eigenen persönlichen Probleme und Streitigkeiten überwinden. Hey, in einem Rutsch, war doch super.
Mhm.
Selten so gut durchgekommen.
Korrekt, genau. Ja, hast du eigentlich prinzipiell schon richtig gesagt. Das Murmeltier-Konzept ist ja auch allgemein bekannt im Prinzip. Genau, ist ein Film von Max Barbakoff, kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Hauptdarsteller Andy Samberg hat man auf jeden Fall schon mal gesehen.
Denke ich aber auch, ja. War ja auch ein bisschen so in die Produktion mit involviert, beziehungsweise durfte da, glaube ich, viel mitwirken.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und Christine Milioti, die ja hier die Sarah spielt, War für mich ein Gesicht, das mir irgendwie bekannt vorkam, aber so richtig wirklich gerade jetzt für den auf dem deutschen Markt ist er, glaube ich, eher unbekannt oder unbeschriebenes Blatt auf jeden Fall, ne?
Ging mir genauso. Und apropos deutscher Markt, das ist ja auch noch so eine Frage, wo kann man denn den Film überhaupt sehen? Und da hatten wir ja auch in den Top 10 Folgen, hast du ja quasi, ich glaube, ad hoc on the fly noch rausgesucht. Ab 30. April kommt das Ding dann bei uns auf Blu-ray und DVD raus. Das ist eine ganze Weile noch hin, aber seit letztem Jahr, und das ist halt echt lange her, seit dem 10. Juli läuft das Ding schon auf Hulu. Das heißt, mit fast einem Jahr Verspätung schafft es dann irgendwann die Produktion auch zu uns. Das ist echt ein, ja, großer Schritt.
Und schon vor dem Start in den USA am 10. Juli hat ja der Streifen bei uns schon für Wellen geschlagen in unseren Update-Folgen bei den News.
Das stimmt allerdings.
Weil wir wussten, das ganze Ding läuft auf Sundance und ich weiß, wir beide sind so ein bisschen durchaus Andy Samberg-Fanboys und schauen da was da so rauspurzelt und was er so in der Pipeline hat. Und das klang halt vielversprechend. Und dann haben sich ja sogar einen Spaß draus gemacht. Und der hat dann halt final Wellen gemacht, dass er den Sundance Film Festival Rekord gebrochen hat für den höchsten Erlös, den ein Film, der dort verkauft wird, erzielen kann. Und da haben sie sich halt einen Spaß draus gemacht und gesagt, den alten Rekord von 17,5 Millionen, den überbieten wir um 69 Cent.
Richtig.
69. Für wen diese Zahl eine besondere Bewandtnis hat, herzlichen Glückwunsch, Gigidi. Das ist aus meiner Sicht genau Lonely Island Humor.
Auf jeden Fall. Also Hulu kam an und hat gesagt, komm, wir geben euch 17,5 Millionen und das war dann damit plus die 69 Cent Rekordbrecher bis 2021 kam. Das hätten wir fast im Update erwähnt, ist dann aber auch dem klassischen Rotstift unserer Sendung zum Opfer gefallen. Coda, eine kleine Indie-Produktion, hat da auf dem Sundance, glaube ich, ganz gut aufgespielt und wurde jetzt für 25 Millionen von Apple gekauft.
Apple hat aber nochmal
ein gutes Stück draufgelegt, muss man sagen.
Ja, aber Apple hat ja auch ein dickeres Scheckheft, glaube ich, an der Stelle. Und die Wichtigkeit von guten Filmen auf seiner Streaming-Plattform ist, glaube ich, in den letzten 12 Monaten ist exponentiell gestiegen, glaube ich. Mhm. Ne? Also die Welt sieht einfach jetzt anders aus als noch vor einem Jahr, anderthalb Jahren, als Palm Springs quasi verkauft wurde. Von daher muss man es immer ein bisschen ins Verhältnis setzen, aber wir wissen laut dem Internet, das Budget war 5 Millionen für Palm Springs und bei einem Verkaufswert von 17,5 und 69 Cent Millionen, das kann man schon mal machen, ne? Da hat man eigentlich schon direkt, da braucht er nicht mal mehr irgendwo laufen, da kannst du dich schon in ein gemachtes Nest setzen.
Ja, also ich glaube, als Produktionsfirma oder wie auch immer du das Ding dann zusammenfinanziert hast, kann man, glaube ich, nicht meckern. Nee.
Und das muss ich tatsächlich sagen, 5 Millionen Budget, ich meine, die Frage nach dem Scope, die beantworten wir sicherlich gleich wenn wir ein bisschen ins Detail gehen, aber der wurde halt komplett in Kalifornien tatsächlich gedreht. Also so eher das teurere Pflaster, das man sich, glaube ich, auf der Welt aussuchen
USA,
kann, wenn man einen Film
Kanada,
drehen möchte.
Richtig, ja.
Genau. Aber auf der anderen Seite auch nur in 21 Tagen abgedreht, das wissen wir auch.
Das ist auch sportlich, ja.
Das ist sportlich und das drückt natürlich das Produktionsbudget. Ne? Je schneller du das abgehandelt kriegst und je schneller du da die Crew auch dann losgeeist bekommst, in dem Fall jetzt hier nach 3 Wochen, desto günstiger kommst du natürlich weg, ne?
Nochmal kurz im Vergleich, weiß ja jetzt auch aktuelles Thema ist Malcolm in Marie, 14 Tage. Und das ist im Vergleich aber wirklich ein sehr, sehr reduziertes Kammerspiel, was wirklich nur in wenigen Räumen eines Hauses stattfindet.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt, du bewegst dich quasi dann mit deiner Crew innerhalb dieses Hauses, ne, ganz gezielt. Musst nicht von Location A zu Location B zu Location C fahren, die auch vielleicht sogar überlegen, ob du, da könntest du sogar so weit gehen, bei Malcolm in Marie zu sagen, keine Statisten, wir drehen es chronologisch korrekt.
Ja.
Das ist ja ein Luxus, den die meisten Spielfilme gar nicht haben.
Vor allem bei Zeitschleifen bzw. schrägstrich Zeitreisefilmen immer wieder die gleiche Szene, die benutzt, nur irgendwie in einer bestimmten Alternation, weil sie was anderes erzählt, aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Das sind ja alles so Kniffe, die musst du ja auch vor allem beim Drehbuchschreiben schon halt oder beim Storyboard ausarbeiten.
Du musst das bedenken, du musst wissen, wir haben jetzt einmal dieses Setup gebaut, wir haben die ganzen Statisten da. wie oft müssen wir jetzt hier
was drehen?
Welche Szenen genau drehen halt? Ne?
Genau.
Ist das eine? Sind das 10 oder 20? Und ja, also das, genau, wie du gesagt hast, also gerade dieses Murmeltiertag-Thema macht, glaube ich, also oder fügt zumindest eine Komplexitätsebene hinzu, glaube ich, bei der ganzen Projektmanagement- Planung, Planerei von so einem Film, ne?
Auf jeden Fall. Und dazu, da ziehe ich auch meistens schon, ohne den Film gesehen zu haben, schon ein bisschen immer so meinen Hut.
Yeah.
Weil das ist, glaube ich, schon echt eine sportliche Aufgabe. Aber, und das kann man, glaube ich, auch schon mal ein bisschen vorwegnehmen, bei den Fans und Kritiken ist es bis jetzt eigentlich nicht schlecht weggekommen, das Ding.
In der Tat.
Rotten Tomatoes steht hier bei 94% bzw. 88%. Also einmal die gesammelten Kritiken und einmal dann noch der Audience Score. Also was die wirklichen, ich sage mal, die normalen Zuschauer davon halten. Also beide knapp im 90er oder gut im 90er Bereich. Und das ist schon nicht schlecht. Und IMDb steht mit einer 7,4 dagegen, bei über 77.000 Bewertungen.
7,4 ist, glaube ich, schon, also so, wenn du die 7er Schallmauer knackst, dann bist du, glaube ich, ein boxsolider Film. Und mit 7,4, da witterst du sogar Morgenluft zu sagen, da ist es vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein boxsolider Film.
Ja, das glaube ich auch.
Und knapp 80.000 Votes ist, glaube ich, auch wo, eine Menge, wo ich sagen könnte, da kann man näher auf den Querschnitt, glaube ich, durchaus was geben. Und dieser Buzz um den Film, ne, diese Vorberichterstattung mit unheimlich teuer verkauft, kommt gut bei den Kritikern schon vorneweg an. Der hat auch dann dafür gesorgt, dass als er in Hulu gestartet ist, dann in, wir erinnern uns, in den USA schon im Juli,
ja,
dass er auch direkt den Rekord gebrochen hat über das Startwochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, über die 3 Tage, die meisten Zuschauer gesammelt hat, die es auf der Hulu-Plattform bis zu diesem Zeitpunkt gegeben hat. Und es gibt noch ein paar Quellen, die auch belegen, dass er dann darüber hinaus einfach sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Möchte jetzt auch gar nicht mit den Teils uns zu lange aufhalten. Wir können einfach sagen, nicht nur auf den Papieren, nicht nur bei den Kritiken, nicht nur bei den Ratings gut angekommen, sondern auch tatsächlich bei den Views gut abgeschnitten, weil das eine bedingt nicht immer zwangsläufig das andere.
Das stimmt. Und dann habe ich mich vor allem auch gefragt, beziehungsweise auch schon, wo das halt losging, wo man von diesem Film erfahren hat, welche, also wenn man schon so viele positive Vibes mitbekommt, welche Wunderkinder haben denn dieses Ding sich zusammen ausgedacht? Wir hatten es schon erwähnt, Regisseur Max Barbaco oder Barbakov, wie auch immer, Drehbuchschreiber Andy Sierra, beides Leute, da hat man noch nichts von gehört und die kommen gefühlt straight eigentlich von der Filmhochschule. Die haben ganz viele Kurzfilme gemacht, so in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Aber irgendwo groß aufgeploppt sind die nicht. Und das ist jetzt, glaube ich, von beiden der erste richtige Spielfilm.
Genau, ich meine, ist ja die perfekte Vorlage, ne? Gutes Drehbuch, wahrscheinlich umzusetzen mit einem kleinen Budget, ne? Also den Scope überschaubar gehalten. Und ich hatte auch gelesen, die haben das Ding auch geschrieben, ne? Zu Studentenzeiten noch.
Ach so.
Haben die schon angefangen, an dem Teil zu schreiben oder zu schleifen. Und die haben genau das sich nämlich als Grundlage genommen. Wir haben eine Story im Kopf in etwa, aber wir müssen den Scope klein halten. Hm. Wir müssen es überschaubar halten, nicht so viele Locations, weil dann kriegst du es wahrscheinlich schnell und günstig produziert. Und das scheint ja hier genau der Fall zu sein.
Naja.
Und wenn du dann noch vielleicht 1, 2, 3 bekannte Gesichter in deinem Film platziert kriegst oder sogar jemanden so wie Andy Samberg, der hier nicht nur Hauptdarsteller ist, sondern auch Produzent, der da auch also quasi darüber hinaus noch ein bisschen investiert ist, im wahrsten Sinne, dann ist das, glaube ich, kein schlechtes Konzept, um deinen ersten Spielfilm halt auf die Straße zu bringen.
Das glaube ich auch, vor allem wenn Andy Samberg auch in Interviews gesagt hat, hat er so noch nicht gelesen, er glaubt, es könnte richtig gut durchgehen und er könnte dem Ganzen mit seiner schauspielerischen Leistung, sage ich mal, dem Ganzen noch vielleicht so das i-Tüpfelchen geben. Ja, muss es ja ein überzeugendes Skript allein in der Theorie schon gewesen sein. Und Akiva Schäfer, auch von Lonely Island, wo ja Andy Samberg dazugehört, auch als Produzent mit eingestiegen.
Den hat er direkt
mitgezogen wahrscheinlich.
Mitgezogen. Ja, ja. Ich meine, die haben so viele Sachen zusammen gemacht. Ne? Schäfer hat bei Popstars Never Stopping als Produzent fungiert. Und ich meine, Lonely Island hat ja da generell irgendwie die Finger im Spiel, wo Samberg der Hauptdarsteller ist. Also ja, also Lonely Island, wem das nichts sagt, ne, ist, ich sag mal, eine Band, wo Samberg und Schäfer unter anderem Mitglieder sind. Besonders bekannt, glaube ich, durch die abgefahrenen Musikvideos und die lustigen Texte.
Die Digital Shorts halt von Saturday Night Live.
Die Digital Shorts von Saturday Night Live, richtig. Genau. Das ist ja so die Wiege des Andy Samberg, jahrelang bei Saturday Night Live festes Mitglied gewesen.
Ja.
Genau, und jetzt halt aus Brooklyn Nine-Nine halt nicht wegzudenken. Und da sind wir ja große Verfechter, dass das eine ganz fantastische Serie ist.
Ja, das kann man wohl so sagen. Du hattest vorhin schon erwähnt, Christine Milioti ja noch beim Cast dabei. Ich fand auch, ich habe, glaube ich, nichts gesehen mit ihr. Außer The Wolf of Wall Street und da ist sie mir halt null im Gedächtnis geblieben.
Da ist sie aber, das ist aber auch nur eine kleine Rolle, eine Mini-Rolle, muss man sagen. Ja, sie hatte auch eine Episode in Black Mirror, da kann ich mich auch nicht dran erinnern,
sie jetzt explizit
so wahrgenommen zu haben. Ist aber gar nicht schlimm. Also ich finde, sie hält da durchaus, kann da auf jeden Fall mithalten bei Andy Samberg.
Ja, ja. Und wer noch als kleiner Gegenpol hier auftaucht, ist J.K. Simmons in eigentlich einer sehr prominenten Nebenrolle. Ich meine,
ja,
hat man, glaube ich, schon mehrmals hier in der Sendung irgendwo mal bei Spider-Man angefangen. Natürlich hier eine ganze Review unter anderem gewidmet bei Whiplash, La La Land auch wieder direkt bei Damien Chazelle mitgewirkt und wo er überall mit auftaucht. Und das ist so ein kleines, nettes Dreiergespann, möchte ich schon mal
vorstellen. Auf jeden Fall, jeder Film braucht mehr J.K. Simmons Nebenrollen, sind wir mal ehrlich.
Hast du, glaube ich, auch in der Top-10-Folge gesagt, oder? J.K. Simmons, castet ihn einfach überall als Nebenrolle und alles wird besser.
Bleib dabei. Ja, und Zack Snyder hat auf mich gehört. Er wurde eingebaut in den Snyder-Cut. Ah. Als Commissioner Gordon.
Okay. Ja. Ach so, als Commissioner Gordon. Warte, stimmt, wir sind ja in DC.
Ja, wir sind in DC jetzt. Oh no. Nicht mehr bei Marvel, sind jetzt in DC und da ist er jetzt auch Commissioner Gordon und es wird Szenen von ihm geben im Snyder Cut. Also, Herr Snyder, gern geschehen. Guter Hinweis von meiner Seite. Einfach J.K. Simmons in der Nebenrolle. Kann nur besser werden jetzt. Gut, aber dann lass uns doch mal einsteigen. Ich gehe davon aus, du hast eine relativ lange Pro-Liste vorbereitet, Herr Top 3.
Puh. Da bist du jetzt aber mal sich weiter
auf dem Fenster gelehnt. Das war meine steile These heute für diese Episode.
Ja, aber es kommt schon ganz gut hin. Deshalb, ich habe aber hier auch so einen Kontrapunkt. Einen. Ja, vielleicht zwei.
Anderthalb.
Wenn ich ihn austrete, also breit trete, dann könnten es vielleicht zwei werden, ja.
Okay.
Aber die streiche ich locker mit einer Hand vom Tisch. Deshalb, magst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich kann auf jeden Fall gerne anfangen. Also,
vielleicht musst du ein bisschen das Gegengewicht heute zu meinem Problem.
Na, wir lassen uns erstmal mit den positiven Dingen gerne anfangen. Also erstmal muss ich sagen, als wir den Trailer schon gesehen hatten, ich stehe prinzipiell auf Zeitschleifen-Filme. Groundhog Day, täglich grüßt das Murmeltier, ist in meinen All-Time-Top-10 vertreten und läuft jedes Jahr bei uns hier zu Hause am 2. Februar Murmeltiertag.
Nice.
Jedes Jahr. Und wir hatten ja auch gesagt, Edge of Tomorrow zum Beispiel, mega. Ich fand auch die Happy Death Day Filme sehr, sehr gut. Aber jetzt, gerade die letzten irgendwie anderthalb Jahre, habe ich das Gefühl, werden die Schreiberlinge ein bisschen faul. Ne? Also ich gucke mir da, wir haben dann jetzt nicht nur Palm Springs, wir hatten auch drüber gesprochen über, wie hieß er denn? Map of Tiny Perfect Things, glaube ich.
Yep.
Wir hatten Boss Level, der demnächst kommt.
Boss Level kommt auch demnächst, richtig.
Du hattest jetzt dann auch, du in der Vergangenheit erinnere ich mich, hatten wir auch noch eine Serie sogar, Russian Doll auf Netflix.
Auch korrekt.
Es wird langsam ein bisschen voller in diesem Genre. Und,
aber es hat ja nie wirklich aufgehört, oder? Muss man ja auch ein bisschen
zugeben. Nee, es hat nie wirklich aufgehört, aber ich finde, es komprimiert sich jetzt ein bisschen in die letzten anderthalb, zwei Jahre, dass dieses, genau konkret dieses Subgenre ein bisschen stärker erforscht wird. Lass es mich noch so positiv wie möglich formulieren. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich finde es cool, dass es unterschiedliche Twists ein bisschen gibt, ne? Bei Boss Level halt mehr auf Action, bei Happy Death Day mehr in Richtung Horror. Hier haben wir jetzt mehr Richtung Rom-Com.
Bei Boss Level kann man sich ja auch so ein bisschen vielleicht mit dieser Videospielthematik noch ein bisschen so, weißt du, so abseits setzen dieser eigentlichen Zeitschleifen-Thematik. Aber
das ist Alleinstellungsmerkmal, meinst du?
Ein wenig.
So, und bei Palm Springs fand ich halt geil, dass halt der Twist ist am Plot. Dass du eine Person hast, die quasi die Regeln der Welt schon verstanden hat und schon eine Weile drin ist, in Form von Andy Samberg, und dass eine zweite Person mit reingezogen wird. Das waren so die zwei Kniffe, wo ich gesagt habe, das ist neu, das könnte spannend sein.
Mhm.
finde ich.
Wobei man da ja auch da sagen muss, du hast gerade gesagt, Edge of Tomorrow war ja auch sehr ähnlich gelagert. Da ist der Emily Blunt, die ist voll drin, ist aber leider irgendwie wieder rausgekommen und dann kommt Tom Cruise und völlig naiv gerät er dann in diese Zeitschleife und sie muss ihm dann einfach ein bisschen beibringen, wie das funktioniert.
Na, da gibt es so ein bisschen
Hilfe, so in diese Mentorenrolle schlüpft.
Bei Edge of Tomorrow ist es quasi, wir übergeben den Staffelstab der Zeitschleife, aber hier ist es so, es werden zwei gemeinsam reingezogen und müssen sich jetzt halt mit diesem Thema auseinandersetzen. Und prinzipiell, wenn du das gleiche Problem hast, dann eint dich das ja erstmal und das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger. Und ich fand es halt ganz schön, gerade so das erste Drittel spielt halt mit den klassischen Elementen. Ne? Da merkst du, okay, es ist eine klassische, so ein bisschen Comedy, aber sie spielen auch ganz aktiv mit diesen Zeitschleifen-Elementen, wie man die auch von Groundhog Day gewohnt ist. Ne, die Umschnitte, dass zum Beispiel Andy Samberg ganz genau weiß, wie das Timing ist der Leute um sie drumherum, dass er einfach die Welt quasi auswendig kann. Und die sind mega, die Szenen. Und das ist halt, das finde ich schön. Und wenn das halt gut umgesetzt ist, wie es hier der Fall ist, kann das auch sehr, sehr effektiv sein, finde ich, um dir halt genau zu verdeutlichen, okay, der ist nicht seit gestern hier.
Ja, das fand ich auch, war eine sehr schöne Einführung in dieses Filmuniversum. Bei Edge of Tomorrow lernt man ja relativ spät erst kennen, wie das Ganze so zusammen funktioniert. Und hier ist es ja wirklich so der Einstieg. Weil eigentlich dreht sich wohl beide Rollen sind eigentlich gleich gelagert von Christine Milioti und Andy Samberg. Aber es ist immer so ein, auf welcher Seite steht man jetzt eigentlich? Ist man bei Andy Samberg, der quasi so ein bisschen einen in den Film reinzieht? Oder ist es Christine Milioti, mit der man dann ein bisschen mitfiebert, wie es dazu eigentlich gekommen ist? Und anhand dessen ja auch so ein bisschen rückblickend erzählt wird, wie das Ganze eigentlich gekommen ist, wie es gekommen ist.
Genau. Also du startest ja so in ihren Schuhen ein bisschen und das wären dann irgendwie so über die Zeit ein bisschen gemeinsame Schuhe auch, aber die haben halt beide auch natürlich ihre eigenen Päckchen.
Naja.
Ne, in dem Film.
Ja.
Und so, das heißt, dieses ganze Setup, das ist halt sehr, sehr gut, finde ich. Das heißt, dass das Drehbuch passt, die filmische Umsetzung passt an der Stelle, das Cast passt, das harmoniert sehr, sehr schön, finde ich. Aber wenn wir beim Drehbuch sind, ich fand der Film, der startet so ein bisschen als Comedy mit so einer seichten Rom-Com-Komponente, die sich dann entwickelt, aber er driftet dann immer weiter weg von Comedy, von diesem klassischen Zeitschleifen-Comedy, wie man das gewohnt ist.
Driftet er ab oder ich hätte eher gesagt, er fügt einfach noch so eine kleine erzählerische Ebene dazu.
Ich fand, er kommt nicht so richtig zurück zu diesem Comedy-Teil. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Comedy und Weird.
Ja, würde ich erstmal unterschreiben.
Weird kann komisch sein, muss es aber nicht. Ja. Und ich fand, genau dieser Spagat, der geht halt, also ich weiß nicht, ob das Ziel war, dass Weird in dem Fall hier auch lustig ist, aber für mich zumindest geht das nicht auf. Mhm. Für mich ist er nur Weird und dann an der Stelle halt eben nicht mehr so lustig. Und deswegen fühlte es sich für mich an wie nicht nur eine Erweiterung sozusagen, sondern tatsächlich von so ein bisschen, wir rücken, gehen ein bisschen weg davon.
Okay.
Was jetzt auch nicht pauschal schlimm sein muss, funktioniert, also ist zweckmäßig, um halt die Geschichte voranzutreiben. Ich hätte es mir aber durchaus vorstellen können, dass man es halt von Anfang bis Ende so durchzieht. Und es halt ein bisschen, es klingt jetzt so negativ, so seicht lässt, wie es beginnt.
Ist aber, jetzt habe ich ein Déjà-vu, weil ich glaube, die gleiche Frage letztens schon mal gestellt habe, ist jetzt nicht so ein Genre-Wechsler, wie wir es zum Beispiel bei Spontaneous schon festgestellt haben.
Nein, auf keinen Fall so dramatisch.
Genau.
Der Übergang ist schleichend. Der pirscht sich auch an, aber ich habe mich immer wieder erwischt, dass du in bestimmten Sequenzen sitzt, wo ich dachte, wie sind wir hierher gekommen? Ja. Warum haben wir die? Und meine Güte, ist das schräg gerade.
Schräg sogar. Weil ich fand eigentlich von dem Setup, ähnlich wie du es gesagt hast, fand ich es auch wirklich sehr ausgeglichen. Gerade schon angedeutet, alleine dieses Charakterdreieck aus Niles, ne, der sich eigentlich schon in dieser Zeitschleife aufgegeben hat, da täglich sein Dosenbier trinkt und irgendwie nur noch versucht halt, das irgendwie zu ertragen. Dann hast du Sarah, die erstmal verbittert dargestellt wird, auch kratzbürstig.
Und du einfach merkst, aber motiviert, das zu ändern wieder.
Genau, unausgeglichen, aber daraus als würde sie so ein bisschen auch, als würde die Geschichte der Zeitschleife auch so ein bisschen für ihren eigenen Lebensfindungsweg stehen, muss sie so ein bisschen aus dieser Unausgeglichenheit herauskommen, sich selbst motivieren, genau diesen inneren Antrieb, dieses intrinsische Momentum wieder für sich entdecken. Und dann hast du halt noch Roy, der eigentlich größtenteils als kalkuliert bösartig dargestellt wird, aber letzten Endes auch nur so ein Opfer der äußeren Umstände ist. Und wenn du dann so ein bisschen intimer Einblicke hast, eigentlich siehst, dass er eigentlich total dufter Kerl ist.
Ich meine, unterm Strich muss man ja sagen, die Kernmessage bleibt die gleiche.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel mal mit Untäglich grüßt das Murmeltier vergleichst.
Ja, klar.
Ne? Die wird jetzt ja nicht grundlegend geändert. Nur, und da müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, das Ende wurde ganz, ganz, ganz anders aufgezogen. Und das fand ich halt insofern interessant, als dass ich halt gelesen hatte, dass sie verschiedene Enden gefilmt haben, was jetzt für mich nicht nur klang, als gäbe es noch ein zweites und ein drittes, sondern es klang schon nach, wir haben da diverse Enden für vorbereitet. Und sie haben die tatsächlich irgendwie dann so in einem inneren Kreis irgendwie so Probe gescreent, um zu gucken, wie das so ankommt bei Familie, Freunden und so weiter, und haben sich jetzt dann halt für eine der Varianten entschieden. Und da würde ich sagen, vielleicht sind die auf der Blu-ray drauf. Das würde mich tatsächlich interessieren, was die Alternativen sind.
Das würde mich auch super interessieren, weil ich glaube, Andy Samberg hat in einem Video-Interview gesagt, also so indirekt, vielleicht ist es jetzt nicht das beste Ende, aber es ist das, wo so ziemlich alle die Hand gehoben haben und gesagt haben, das finden wir gut, damit können wir gut leben.
Also ein Kompromissende sozusagen, weil ich persönlich fand das Ende tatsächlich auch nicht so pralle, muss ich gestehen. Mhm. Das hat so ein für mich so einen leicht faden Beigeschmack gehabt. Deswegen würde ich mal gucken tatsächlich, oder würde ich gerne erfahren, ob vielleicht ein Ende ist, das mich versöhnlicher stimmen würde, wo ich mich eher mit identifizieren kann.
Das würde mich auch interessieren. Gibt es eins, wo vielleicht einfach so ein bisschen ein Downer ist oder was wirklich lustig ist? Ich finde das, wie sie es eigentlich jetzt abgeschlossen haben, fand ich gar nicht schlecht, muss ich eigentlich sagen. Aber speziell auch, was du gesagt hast, dass der Film sich so ein bisschen dreht, erkenne ich auch so ein bisschen aus meinen Stichpunkten heraus, die ich mir so ein bisschen notiert habe. Denn gerade was von der Idee kam, vom Drehbuch, wo du wirklich halt sagst, das ist wirklich fein herausgearbeitet, das ist wirklich lustig, ja, wenn Niles am Anfang, also der Charakter von Niles vorgestellt wird, wie er da gut auf das Timing angetanzt kommt, das ist eine super coole Einführung von seinem Charakter,
das nochmal, ist mega,
nochmal gegenüber von der Christine, also der Sarah. Dann hast du so verschiedene kleine Nebencharaktere noch, wie zum Beispiel die Barkeeperin, von der ich unglaublich gerne mehr gesehen hätte, weil sie so einen trockenen, sarkastischen Humor hat. Dann hast du die Einführung des Zeitschleife-Themas. Gleichzeitig lernst du noch Roy kennen. Das kennt man zum Beispiel aus dem Trailer schon. Du hast auch so wiederkehrende Elemente, wie ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn die Freundin von Andy Samberg "Wait, what?" gesagt hat. Es war so ein schöner Running Gag, der sich so über den Film gezogen hat. Und du hast halt auch von der Schnitttechnik schöne, diverse Montagen. Aber zum Beispiel, wo sie in der Kneipe da ihren heimlichen Dance-Off irgendwie abziehen. Aber ja, das sind so Punkte, die ziehen sich so bis zwei Drittel des Films. Und dann wird es so ein bisschen gediegener und teilweise auch ein bisschen ernster, auch wo es darum geht, hey, wenn man schon diesen Tag nicht hinkriegt oder auf eine selbstverschuldete Art und Weise stirbt, dann muss das schnell passieren, weil du zum Beispiel trotzdem extreme Schmerzen verspürst, wenn du diese Zeitschleife nicht auf einen clean Cut halt neu antriggerst. Das sind ja auch Dinge, die, glaube ich, hat man ja vorher zum Beispiel beim Murmeltiertag nie thematisiert, sowas.
Nee, tatsächlich nicht. Nicht in so, also er hat es natürlich angedeutet, ne, bei Murmeltier zum Beispiel, dass er halt auch verbrannt wurde und so, wo ich dachte, boah, da hast du da aber tatsächlich auch Varianten ausgesucht, die waren vermutlich schmerzhaft. Das ist nicht so einfach mal, ich springe irgendwo runter und dann Schluss, zack.
Aber es wird nicht prinzipiell thematisiert, wie zum Beispiel das hier, wo Roy echt am Boden liegt.
Genau, nee, hier wird das wirklich tatsächlich nochmal aufgegriffen und wirklich explizit herausgearbeitet, dass das nicht alles nur Gold ist, was glänzt auf den ersten Blick. Dieses nichts hat Konsequenzen, ne?
Ja,
nee,
genau.
Wahrscheinlich nicht, aber in dem Moment ist es vermutlich, gibt es halt vielleicht echt auch unschön, einfach Situationen, die wirklich nicht so geil sind.
Ich fand aber auch, für mich hat es Sinn gemacht, weil, wie gerade eben gesagt, der Charakter von der Christine Milioti, also Sarah, ich vergesse immer den Namen, von Sarah, der Charakter. Ja, wie gesagt, ist so ein bisschen antriebslos, muss ich wieder selbst finden, muss ich so ein bisschen selbst neu anspornen. Ich fand, das hat so mit dem Story-Drift in ernstere Gefilde, hat das für mich eigentlich einen ganz guten Sinn gemacht, dass man eben nicht in dieses Loch verfällt mit, hey, es hat nahezu keine Konsequenzen, wir können machen, was wir wollen, wir saufen uns jetzt halt, wenn wir halt einmal in dieser Zeitschleife sind, einfach jeden Tag halt den Kopf weg, sondern dass man schon irgendwann selbst Verantwortung übernehmen muss. Und dass dann eben dieses Komödiantische ein bisschen zurückgenommen wurde, fand ich eigentlich dann okay. Also es hat für mich funktioniert in der Hinsicht.
Na, es ging halt für mich dann irgendwie nicht so auf, weil es dann daran übergeht, dass sie halt versucht, da aktiv wieder rauszukommen.
Ja. Das ist, glaube ich, so diese Auflösung. Das konnte ich mir schon denken, dass das vielleicht auch da bei dir so ein bisschen der Stein im Schuh drückt. Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich für viele Leute vielleicht so ein kleiner Stolperstein auch insgesamt. Ja. Das ist ein Punkt von meiner Kontraliste, by the way.
Genau, also dieses, wie lange musst du in einer Zeitschleife feststecken, um quasi, keine Ahnung, ein Genie zu werden, wie Einstein zur Relativitätstheorie zu kommen oder ein Stephen Hawking. Wie viele Bücher musst du dafür lesen, um im Zweifel rudimentäres vielleicht Verständnis zu haben von so Experimentalphysik, keine Ahnung. Also ich fand, das war halt so ein bisschen, okay, 200 Jahre oder wie lange verbaselst du jetzt da gerade deine Zeit? Das war so ein bisschen.
Und vor allem klappt's ja im Endeffekt. Das ist ja vielleicht auch noch vielleicht so ein Teaser, den man dann vielleicht mit den alternativen Enden, wenn die Blu-ray vielleicht mal rauskommt, noch so ein bisschen besser erkennen könnte oder würde.
Meine, natürlich klappt es. Es muss ja klappen irgendwie. Ne?
Ich will also nicht spoilern.
Du brauchst ja ein Happy End für so einen Film. Alles andere ist ja Quatsch.
Dann wird es wirklich, glaube ich, weird und sehr düster werden.
Ja.
Also den Zahn können wir hier irgendwie dem Masochisten schon mal ziehen. Also es wird kein Downer am Ende.
Ich finde, neben insgesamt einem soliden Drehbuch, das für mich, wie gesagt, über große Teile der ersten Hälfte wesentlich besser funktioniert, als dann vielleicht in der zweiten Hälfte noch. Das ist eine, was insgesamt durchaus ein positiver Punkt ist. Und den negativen Punkt, den hatten wir jetzt auch irgendwie abgehandelt und sehr erfolgreich vom Tisch weggefegt, wie du gesagt hast. ich fand das Cast einfach super. On point. Also wie du gesagt hast, das ist das Intro von der Figur von Andy Samberg, das kann so nur Andy Samberg. Und weil du das vorhin angedeutet hattest aus seinem Interview, dass er gesagt hat, er hatte das Gefühl, er kann da was beisteuern. Ja, konnte er.
Ist das so ein bisschen, haben wir hier so ein bisschen das Zombieland-Syndrom, dass man sagt, Schwächen in der Story, aber eigentlich mit dem Cast,
wird's
gut übertüncht, sage ich mal.
Absolut. Würde ich sagen, ja, haben wir hier. Ich hatte ein paar Probleme mit der Story, aber Samberg, Miotti, Simmons und auch die Gesichter, die man kannte und auch von früher kennt, was verbindet in den Nebenrollen, die haben das für mich durchaus wettgemacht halt einfach. Vor allem, weil halt eben auch so kleinere Rollen, wie du zum Beispiel gesagt hast, die Kellnerin da, einfach nette Momente hat, die halt einfach, wenn du so eine Line gut rüberbringst, dann kann das halt trotzdem, auch wenn die vielleicht noch so platt ist, kann lustig sein oder cool sein oder hängen bleiben, damit du halt einen Zeitschleifen-Gag draus machen kannst oder wie auch immer. Ne?
Ja.
Und das war hier absolut gegeben, fand ich.
Thesen und Themen vom Tisch, sind wir da schon im Fazitbereich? Willst du schon eine Zusammenfassung zusammenfassen?
Naja, ich hatte noch ein Negatives, Punkt? Weil du gesagt hast, das ist der größte Negativpunkt für mich.
Jetzt kommt dann noch der größte.
Naja, das war noch so einer. Sie teasern bei der Figur der Sarah ja noch an, dass sie da so ein Päckchen mit sich rumträgt und es wird auch noch aufgelöst, was das ist.
Ja, das
und
stimmt.
Sie hält damit sehr, sehr lange hinterm Berg.
Ja.
Und der Film knabbert sich so lange ran, bis sie wirklich dann da einfach mal zu Potte kommen und dir die Auflösung präsentieren, dass du da schon seit einer halben Stunde da gesessen hast und meintest, na, es ist ja ganz klar, was passiert ist, das und das.
Ich dachte, ja. Hast du es von vornherein schon für dich
nicht von vornherein, aufgelöst? Aber relativ schnell war das dann doch irgendwann für mich klar. Und ich glaube, das wollte der Film auch, dass du so ein bisschen schon die Punkte verknüpfst.
Ja.
Eventuell. Aber, und wie gesagt, als dann für mich als der Payoff kam und die Auflösung, da saß ich halt da und dachte mir, ja. Also ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt damit sehr feiern wollt, das ist halt jetzt so ein was, das ist das Problem, das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, Wahnsinn. Weiß ich nicht, war es halt für mich nicht.
Aber
ich weiß auch nicht, ob es gewollt war.
Ich glaube aber, dass es so geschrieben ist, schon absichtlich glaube ich, dass es für den, ich sag mal, für den Otto-Normal-Zuschauer dann doch nochmal so eine Szene ist, wo du denkst, okay, also jetzt nicht der twistigste Twist ne, aller Zeiten. Aber
ja, genau.
Einfach
das,
mal so,
das ist
so ein Kicker
Punkt.
Ist, wo du sagst, ah, okay, jetzt habe ich da für mich nochmal eine neue Ebene erkannt. Das ist das Problem. Und da hat sie den eigenen Struggle und so.
Dafür ist es genau gut und zweckmäßig auch und so weiter. Genau. Ich fand halt nur, der Weg dorthin war halt wesentlich komplizierter, als dann der Payoff am Ziel sozusagen es wert war irgendwie.
Okay.
Aber ja, natürlich absolut essentiell für die Figur der Sarah, als auch für die Erklärung, was für sie, also was für eine Entwicklung nimmt und warum sie über weite Strecken des Films sich halt manchmal vielleicht auch irrational verhandelt. Irrational, benimmt
einfach.
Verhält, danke.
Bitte gerne.
Verhandelt.
Verhandelt, ist auch okay.
So, wir verhandeln jetzt unser Fazit, würde ich sagen, einfach, bevor ich jetzt hier mich noch weiter verhasple.
Das können wir gerne machen. Soll ich mal vorlegen?
Ja, leg mal vor.
Also, um meine Punkte nochmal zusammenzufassen, Palm Springs ist, muss man ganz klar sagen, ein weiterer Versuch, diese Murmeltier-Thematik nochmal in unverbrauchtes Gewand zu packen. Aber ich finde, das Team rund um den Regisseur Max Barbakov und den Drehbuchschreiber Andy Sierra, die erfinden da nichts wirklich neu, aber ich finde halt, in nahezu jeder gestalterischen Disziplin macht man auch absolut nichts falsch. Und für mich sogar im Gegenteil, jedes Element wie die schnörkellose Kameraarbeit, das in den verschiedenen Nuancen humorvoll ausformulierte Schauspiel, speziell von diesem Dreiergespann oder die generell poppige Inszenierung, das haben wir groß gar nicht erwähnt, so der Look und diese ganze 70er Jahre.
Sehr Palm Springsy,
diese 70er Jahre Musikuntermalung, die geben für mich ein absolut stimmiges Gesamtbild und deshalb kann ich oft bei Filmen dann auch über so kleine Stolpersteine hinwegsehen. Und insgesamt fühlt sich Palm Springs für mich halt zum Schluss, also bis zum Schluss, wie so eine fröhliche Kindheitserinnerung an, die man sich immer wieder gerne anschauen kann. Ja. Und da wir mit unserem Review-Format in 2021 angekommen sind, darf ich jetzt noch eine Sterne-Bewertung abgeben. Und ich glaube, ich ziehe komplett vom Leder, weil ich muss es, glaube ich, anpassen an meine Platz 3 Nominierung aus den Top 10. Und ich glaube, ich gebe 5 Sterne.
5 ist das Maximum quasi.
5 ist das Maximum, genau. Ich gehe mit meiner ersten Sterne-Bewertung gehe ich all in. Um keinen Druck für die nachfolgenden Reviews dieses Jahr und alle kommenden Jahre aufzubauen.
Ja, also für mich, wie gesagt, auch eine absolut solide Nummer. Klassische Zeitschleifen-Thematik in ein neues Gewand gebracht, das dann ein bisschen, wie gesagt, für mich thematisch abdriftet, weg von dem Rom-Com mit Comedy-Fokus hin zu, nicht etwas düsterer Thematik, aber mal ein bisschen Real Talk auch noch mit unterbringt. Absolut solide gedreht, wie du gesagt hast. Das alles, was man erwarten würde von einem guten Zeitschleifenfilm, ist gegeben, auch was halt Schnitt und so weiter betrifft. Für mich ist es zum Großteil aber wirklich das Cast und das Acting, das sie hinlegen, dass das Ganze wirklich charmant macht, nahbar macht und unterm Strich halt auch über die gesamte Laufzeit unterhaltsam macht und unterhaltsam bleibt auch mit den Figuren. Ich fand, die haben auch alle, dadurch, dass es ein überschaubares Cast ist, das Spotlight, um wirklich halt auch persönliche Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, wenn dann da das Acting mitpasst, dann das war für mich so der größte Mehrwert, um wirklich bis zum Ende dran zu bleiben. Das Ende, hatten wir gesagt, ist ein bisschen kontrovers. Für mich zumindest, aber vielleicht bin ich auch ein Fan der anderen Enden, die es vielleicht irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Von daher,
who knows?
Unterm Strich klingt 7,4 wie im IMDb für mich absolut sinnvoll. Und dem würde ich mich dann, glaube ich, der Mehrheit, der knapp 80.000 Votes auch anschließen. Das ist ein absoluter No-Brainer, wenn du auf Zeitschleifenfilme stehst, wenn du auf Andy Samberg stehst. Wenn irgendwas davon gegeben ist, dann kannst du mit dem Film einfach nichts falsch machen. Ich bin nicht ganz so überschwänglich wie Ronny, aber das ist auf jeden Fall einer der besseren Filme aus 2020. Den kann man durchaus gesehen haben, wenn ihr dann die Chance dazu habt. Und deswegen, weiß ich nicht, muss ich jetzt auch Sterne geben?
Du musst Sterne geben, ja.
Na, dann kann ich auch halbe Sterne geben? Nein, alles gut. 4 von 5 Sternen an
Na,
der
guck,
Stelle.
Na, guck, das ist doch, also.
Na,
ne?
Schau.
Also, da
na,
kann sich doch jetzt
alles andere wäre doch jetzt Quatsch gewesen, oder? wenn ich jetzt nach der Review daherkomme und sage 3.
2 Sterne.
Dann legst du mir doch hier direkt
auf. Gut gemeinte 2 Sterne.
Ja, ja.
Ja, nee, ist doch gut. Passt doch. Dann treffen wir uns da in der Mitte und dann haben wir doch da ein schönes Ergebnis.
Gut.
Wie gesagt, Ende April, am 30. um genau zu sein, das ist, glaube ich, oder hoffe ich, relativ fix, weil das ist das DVD- und Blu-ray-Release. Wir geben euch gerne nochmal einen Hinweis, zum Beispiel in den sozialen Medien. Da könnt ihr uns finden, Instagram, Facebook und oder Twitter. Schreibt uns auch gerne an, was ihr von Palm Springs dann haltet oder falls ihr ihn schon gesehen habt. Taggt uns gerne oder versucht uns erstmal zu finden unter unserem Namen, der da lautet
NSRT Podcast.
Wunderbar, auch den gleichnamigen Hashtag verwenden.
NSRT Podcast.
Genau, also dann auch mit diesen spanischen Apostrophen und sowas. Gut.
Asterix. Asterix. Egal, das waren ja für alle, die alten Folgen gesehen haben.
Und trotzdem
was zu lachen.
Gehört haben, genau. Und trotzdem muss ich es nochmal rausholen. Ich glaube nicht Asterix, sondern Asterisk.
Oh ja. Egal, es ist auch egal, wir werden das nicht mehr auflösen zu unseren Lebzeiten.
Ihr müsst jetzt leider die letzten vier Folgen hören, um das jetzt logisch zusammenbauen zu können.
Um das wirklich final aufarbeiten zu können, braucht es eine Zeitschleife. Wir drücken die Daumen, dass es nicht passiert.
Ein Tipp noch zum Schluss, wir hatten es erwähnt, The Map of Tiny Perfect Things, morgen ab dem 12. Februar auf Amazon Prime, ähnlich gelagert.
Aber ist es ein Tipp?
Weiß ich nicht, es ist auf jeden Fall ein Tipp, dass der Film erscheint, das sagen wir erstmal so. Aber wir lassen euch das natürlich in den Instagram-Stories, also speziell in den Instagram-Stories auch nochmal wissen, wenn es dann soweit ist, morgen am 12. Februar.
Sehr schön. Schön. Ja, für mich wenig Überraschendes dabei von deiner Seite, tatsächlich in der Review, das war ja mit Ansage tatsächlich. Ich fand trotzdem, es hat Spaß gemacht, da nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, gerade auch wenn es ein Film ist, der uns beiden insgesamt gut gefallen hat, mal ganz spannend. Und ja, ich hoffe, vielleicht konnten wir den einen oder anderen überzeugen auch, uns gleich zu tun, den Film zu schauen.
Die Vorbestellung abzudrücken, wer weiß.
Ja, oder auch das, genau. Von daher vielen Dank an dich.
Danke auch, lieber Alex.
Vorhandene Vorbereitung wieder mal und vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Auf jeden Fall, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.